Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie alle zum ersten Advent mit der Zusage: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du zu uns kommst. Und nun gib, dass diese Adventszeit für uns eine Hilfe werde, dass auch wir uns auf den Weg machen, dir entgegen, dass wir wieder mehr beten, dass wir dir Loblieder singen, nicht nur in der Kirche, sondern auch mittendrin im Leben, dass wir wieder fröhlichere Menschen werden, weil du bei uns wohnen willst, dass wir uns mehr Zeit nehmen als sonst für uns selbst, für unsere Kinder, für die anderen und in allem für dich. Herr, komm jetzt in unseren Gottesdienst und segne uns. Amen. Als Schriftlesung hören wir den Bericht aus dem 21. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und da sie nun nahe an Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus seiner Jünger zwei und sprach zu ihnen: Geht hin in den Flecken, der vor euch liegt, und alsbald werdet ihr eine Eselin finden, angebunden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führet sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas wird sagen, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Alsbald wird er sie euch lassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber viel Volks breitete die Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohne Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Amen. Wir singen mit. Liebe Gemeinde, ab heute, dem ersten Advent, predigen wir über die vierte Reihe. Das bedeutet heute jener Text aus der Offenbarung, dem fünften Kapitel, ab Vers 1. Und ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Throne saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden war, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der da ist vom Geschlechte Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah, mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürget wäre, und hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand des, der auf dem Throne saß. Und da es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeglicher hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist erwürgt und hast mit deinem Blut für Gott erkauft Menschen und allen Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen. Und dann sagen sie: Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Amen. Ein Buch mit 7 Siegeln. Was ist das? Ein Kind steht vor dem Adventskalender. Ein buntes Kaleidoskop von Formen und Farben. Trompeten sind drauf und Reiter und ein richtiger König. Was wohl dahinter versteckt sein mag? Sprüche oder Bilder oder doch Schokolade? Am liebsten würde man sich bis zum 24. durchschlecken, aber alles ist verschlossen. Wenn ein Kind vor dem Adventskalender steht, dann sieht es ein Buch mit 7 Siegeln. Oder ein Schüler, vielleicht ein Hymnuschorknabe, beugt sich über seinen Rechenordner. Bei Addition und Subtraktion und Multiplikation ging das ja noch alles an, obwohl schon damals deutlich wurde, dass kein zweiter Einstein die Schulbank drückt. Aber sei der Lehrer mit höherer Mathematik um sich wirft, da stolpert man über Wurzeln, versteigt sich in Potenzen und blickt bei Logarithmen überhaupt nichts mehr. Wenn ein Schüler sich über den Rechenordner beugt, dann sieht er ein Buch mit 7 Siegeln. Oder ein Erwachsener, er blättert im Fahrplan. Er irrt durch Anfang- und Abfahrtszeiten, Rätsel über Abkürzung. Er geht schließlich auf den Bahnhof. Züge fahren in alle Richtungen, aber nicht sein Zug. Wenn er ins Kursbuch schaut, sieht er doch ein Buch mit 7 Siegeln. Johannes sieht auch eines. Ich meine, nicht Johannes den Täufer, jene Federgestalt an den Ufern des Jordans, der zum ersten Mal jenen Adventsruf aufnahm, bereite den Weg des Herrn. Ich meine Johannes den Seher, diese Apostelfigur auf der Insel Patmos, der zum letzten Mal den Adventsruf laut werden ließ, siehe, ich komme bald. Und in einer überwältigenden Vision, die ihn geradezu umschlug, sah er inmitten des himmlischen Thronsaales nicht nur goldene Räucherschalen, nicht nur psalmodierende Gestalten, nicht nur lobpreisende Engelchöre, sondern mittendrin dieses 7-fach versiegelte Buch. Das ist kein Adventskalender. Auch wenn die Offenbarung immer wieder so behandelt wird, hinter diesen Bildern müssen doch Geheimnisse stecken, die ein Leben versüßen könnten. Das ist auch kein Rechenbuch, obwohl die Offenbarung immer wieder so gelesen wird. Diese Zahlen müssten doch eine Kombination bilden, die verriegelte Schlösser aufschließt. Und es ist erst recht kein Kursbuch, auch wenn die Offenbarung immer wieder so missbraucht wird. Der Zug der Zeit muss doch nach einem apokalyptischen Fahrplan ablaufen. Johannes sieht etwas anderes. Er weiß es genau. Er kennt sich aus. Die Papyrusrolle ist ein Testament. Weil es inwendig und auswendig beschrieben ist, ist es ein vollständiges Testament. Weil es mit nach altrömischem Recht mit 7 Siegeln versiegelt ist, ist es ein amtliches Dokument. Und weil es den Engeln gezeigt wird, ist es ein endgültiges Dokument. Und weil es im Himmel vorgestellt wird, ist es ein göttliches Testament. Gott hat seinen Willen festgelegt. Gott hat seine Absicht kundgetan. Gott hat seinen Plan niedergelegt. Er gibt schriftlich, wie es mit unserem Leben weitergehen soll. Wir haben schwarz auf weiß, wie es mit unserer Welt weitergehen soll. Freunde, es ist amtlich, wie die Zukunft der Welt aussieht. Johannes sieht ein Testament. Und das Erste, was er entdeckt, es liegt in Gottes Hand. Damals hatte Domitian die Welt im Griff. Ich meine Kaiser Domitian aus Rom. Schon Vorgänger Cäsar hatte sich göttlich nennen lassen. Und Caligula trug goldene Zacken im Haar, die darauf hinweisen sollten, dass Gott in Menschengestalt anwesend war. Aber erst Domitian ließ sich offiziell König und Herr von Ewigkeit nennen. Und seine Erlasse begannen mit der Formel, der König, der Herr, spricht. Seine Leute streuten ihm Weihrauch. Und sein überlebensgroßes Bild in Ephesus wurde angebetet. Nur Johannes von Ephesus betete nicht an. Er wusste, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Überall geißelte er den Kaiserkult. Kein Wunder, dass er anfangs observiert wurde, dann inhaftiert und schließlich auf die Gefangeneninsel Patmos speditiert. Kein Wunder. Und die Regimekritiker wurden dort alle exekutiert. Und so wurde auch seine Akte nach Rom geschickt. Nun lag sein Leben in der Hand des Kaisers. Und in dieser dunklen Stunde, wo sich die Hölle auftat, tat sich der Himmel auf. Und er sah in der Hand des, der auf dem Throne sitzt, ein Testament. Und er wusste, mein Schicksal liegt nicht in des Kaisers, sondern in des Herrn Hand. Ein Licht durchbrach die Finsternis. Und immer wenn dies geschieht, dann ist Advent. Unsere Welt liegt nicht mehr in der Hand des Domitian, aber in anderer Herrenhände. In Peking, in Moskau, in Washington. Auch wenn sich die Titel geändert haben und heute die Formeln anders lauten, die Machtansprüche sind die gleichen geblieben. Viele, besonders junge Leute, fühlen sich in dieser Welt der eisernen Vorhänge wie Gefangene und in dieser Welt der Atomsprengköpfe wie zum Tode Verurteilte. Die Angst geht um wie die asiatische Grippe. Unser Leben liegt doch in der Hand dieser Herren. Und in dieser beladenen Stunde, wo sich bei uns Abgründe auftun, da öffnet sich diese Höhe. Und wir sehen in der Hand dessen, der auf dem Throne sitzt, ein Testament. Und auch wir wissen, unser Leben liegt nicht in der Herren, sondern in des Herrn Hand. Du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Weil ein Volk, das im Finstern tappt, ein großes Licht sieht, deshalb, Freunde, ist Advent. Aber vielleicht hat ihr Leben noch eine ganz andere Macht im Griff. Schon lange sind sie von Schmerzen beladen und mit Sorgen belastet. Der Arzt sagte kein Wort, aber sie ahnen es. Angesichts dieser Krankheit und dieser Belastung fühlen sie sich wie ein Gefangener und manchmal wie ein zum Tode Verurteilter. Adventlich ist's uns nicht zumute. Und an Weihnachten mag man schon gar nicht mehr denken. Und in dieser schweren Stunde, wo sich die Tiefe auftut, öffnet sich die Höhe. Und Sie können jene Hand erkennen und auch wissen, Ihr Leben liegt nicht in der Mächte Hand, sondern in Gottes Hand. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Weil keine Finsternis so groß ist, als dass sie nicht von einem Licht durchhellt werden könnte. Deshalb kann es auch in ihrem Leben Advent werden. Es liegt in Gottes Hand. Aber Gott sei Dank bleibt es doch nicht liegen. Liegen gebliebene Testamente nützen nicht viel. Sie müssen vollstreckt werden. Der Wille drängt zur Tat. Aber wer ist dazu fähig? Wer hat dazu die Vollmacht? Wer ist würdig? Wer? Es müsste doch eine anerkannte Persönlichkeit sein, anerkannter als die Notare des Riesenreiches. Es müsste doch eine mächtige Persönlichkeit sein, mächtiger als der Kaiser Domitian. Es müsste doch ein Starker sein, ein Starker stärker als die Löwen in den Arenen, die die Christen zerrissen. Stärker so ein Löwenherz des ersten Jahrhunderts. Und Johannes sieht den Löwen aus Juda, diesen Testamentsvollstrecker, diesen Christus aus Nazareth, und er weiß, und das ist das Zweite. Es, dieses Testament, es kommt in Jesu Hand. Jesus Christus ist zur Vollstreckung fähig und würdig. Allerdings, Johannes sieht den Löwen nur als Lamm. Immer ist das so gewesen. Die Hirten auf dem Feld in Bethlehem sahen diesen Spross aus der Wurzel Juda, wie es Lamm fromm in der Krippe lag. Es nimmt auf sich, was auf Erden wir getan, gibt sich dran, unser Lamm zu werden. Und die Gaffer in Jerusalem, die haben's doch auch nicht anders gesehen. Diesen Sohn Gottes, wie er zur Schlachtbank auf Golgatha abgeführt worden ist. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Und der Hauptmann unterm Kreuz hat's auch nicht anders gesehen, diesen Sohn Gottes, wie das Auge brach und er starb. O Lamm Gottes unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Und Freunde, wir werden's auch nicht anders sehen. Wir auch nicht. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Gott schickt seinen Sohn als Lamm mitten unter die Hufe der Witter und Böcke. Sicher, sie werden es verwunden und stoßen und schlagen. Sie werden es sogar töten, aber umbringen können sie es nicht. Dieses Lamm ist stärker als alle Löwen dieser Erde. Diesem Lamm sind die Tiere der Welt nicht gewachsen. Sie sind ohnmächtig und ratlos. An ihm stoßen sie alle ihre Hörner ab. In diese Zukunft gehen wir hinein. Das Lamm ist der Löwe. Es ist mächtiger als die Mächtigen, weil die nur mit Macht ihren Anspruch durchsetzen können. Er aber gewinnt die Leute mit Liebe. Statt Liebe zur Macht hat er die Macht der Liebe demonstriert. Daran sollten wir uns halten. Das ist die Weise, wie etwa Väter mit ihren Söhnen reden sollten. Wie gesellschaftliche Gruppen gegenwärtig miteinander umgehen sollten. Wie morgen jene Abrüstungsexperten in Genf miteinander diskutieren sollten. Die Macht der Liebe hat letztlich die Übermacht. Das Lamm ist der Löwe. Es ist stärker als die Starken, weil die nur gnadenlos ihr Recht durchsetzen können. Aber er lässt Gnade vor Recht ergehen. Gnade vor Recht, das ist die Weise, wie man mit seiner Vergangenheit fertig werden kann. Wie man seine Belastungen loskriegt. Wie Verschuldung einfach getilgt wird. Das Lamm ist der Löwe. Es ist mächtiger als der Kaiser Domitian, der gegen Ende seiner Regierungszeit immer nur noch befehlen konnte, Kopf ab. Und dieser König befiehlt, Kopf hoch. Erhebet eure Häupter und sehet, dass sich eure Erlösung nahet. Das ist die Weise, wie man nicht den Kopf zu hängen lassen braucht. Das ist die Weise, wie man weitergeht und das Ziel im Auge hat. Das Lamm ist der König. Liebe Freunde, seit dieses Testament in Jesu Hand gekommen ist, können wir es so sagen. In seiner Hand liegt die Welt. Das ist unsere Weltlage. In seiner Hand liegt mein Leben. Das ist meine Lebenslage. Und wenn alles schreit und tobt und brüllt, die Aggressionen sind stark und die Kriegstreiberei ist stark und die Schmerzen sind stark, so weiß ich. Aber das Lamm ist stärker. Das Lamm ist der Löwe. Das Lamm ist der Testamentsvollstrecker Gottes. Und weil dem so ist, deshalb fängt diese himmlische Gemeinde an zu singen. Keine alte Leier, sondern ein neues Lied. Zuerst fangen die 24 Ältesten an mit dem Agnus Dei. Und dann fallen die Engel ein und in der Form der Tyrassendynamik singt schließlich die ganze Kreatur. Ihm sei Ehre und Preis und Lob in Herrlichkeit. Die Schöpfung endet im Lobpreis Gottes. Am 4. Advent wird das Lob Gottes gesungen. Das Ende aller Dinge ist die Lobfeier Gottes. Und deshalb dieses Letzte. Es liegt in unserer Hand, ihn heute schon zu loben. Jetzt, der Hymnuschor hat uns einen guten Ton gegeben. Jetzt liegt's an uns, weiterzumachen. Denn Gott loben heißt die Dinge von Gottes Testament, vom Ende, vom Sieg her, Jesus sehen. Und in diesem Lob kann sich unser beladener Blick wieder ausrichten, Mut und Maßstab gewinnen. Ist das nicht das größte Geschenk zum ersten Advent, dass wir, die wir um diesen Sieg wissen, heute schon diesen Gott loben können? Denn wer Gott lobt, fürchtet sich nicht. Wer dem Lamm die Ehre gibt, ängstigt sich nicht. Und wer in diesen Lobpreis mit einstimmt, der verliert alle Bangigkeit. Wissen Sie, alle Bangigkeit. Ein Kommentator, der kürzlich einen wirtschaftlichen und politischen und gesellschaftlichen Bericht gab, schloss seine düsteren Ausführungen mit dem Satz: Am besten, wir machen unser Testament. Liebe Freunde, das Testament ist gemacht. Es liegt in Gottes Hand. Es kommt in Jesu Hand. Es liegt in unserer Hand, ihn heute und jetzt schon zu loben. Das wollen wir tun. Amen. Wir singen vom Lied 188, die Verse 1 und 5. 188, 1 und 5. Herr Gott, doch wir loben dich. In allem wollen wir es lernen, dich zu loben und dir zu danken für deine Geduld und für deine Huld. Wir danken dir, dass du dich erniedrigt hast und unter uns erschienen bist als ein Gerechter, ein Helfer und ein Vollender. Deine Liebe ist stärker als unser Hass. Deine Sanftmut hat mehr geholfen als alle Gewalt. Wir wissen, dass du keinen zwingst, an dich zu glauben und dir zu gehorchen, aber wir bitten dich, lass uns die zwingende Macht deiner Liebe verspüren, damit unser Glaube kräftiger und unser Gehorsam klarer werde. Wir danken dir, dass du auch heute als der Helfer zu uns gekommen bist, und wir bitten dich, komm zu allen Kranken und Schwachen in unserer Gemeinde mit einem tröstenden und helfenden Wort. Erbarme dich der Ungezählten in der Welt, die Hunger leiden und in Not sind. Mache zum Frieden bereit, die für den Frieden in besonderer Weise Verantwortung tragen. Herr, unser Helfer, wir bitten dich um deine Hilfe. Wir sind zu schwach, uns selbst zu helfen. Erbarm dich, unser O Jesu. Amen. Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ. Wir singen vom Lied 6 noch den Vers 5. Zum heutigen Opfer schreibt unser Landesbischof: Dieses Jahr begleitet uns das Bibelwort, wohlzutun und mitzuteilen, vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Dieses Wort erinnert uns auch an die zahlenmäßig kleinen und zum Teil weit verstreuten evangelischen Gemeinden in Ost- und Westeuropa und in Lateinamerika. Von diesen Gemeinden gilt oft: Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und meinen Namen nicht verleugnet. So hat zum Beispiel die kleine Waldenserkirche in Italien mit ihren 30.000 evangelischen Mitgliedern die Not nach den Erdbeben als eine besondere Herausforderung tätiger Nächstenliebe verstanden. Die Waldenser berichten dazu: Hierbei entwickeln sich die ökumenischen Kontakte im Lande weiter. Auch unsere Nachbarn erwarten, dass wir echte Protestanten sind. Das Gustav-Adolf-Werk unserer Kirche unterhält intensive Verbindungen zu den evangelischen Kirchen und Gemeinden in der Diaspora, um ihnen Hilfe, Mut zu machen und sie zu stärken, auch durch materielle Hilfen. Von Montag bis Donnerstag sind unsere Kurzgottesdienste um 17.15 Uhr, am Freitag um 19 Uhr ist Kirchenmusik und am Dienstag laden wir ganz herzlich ein zu unserem adventlichen Abend im Kerzenlicht um 20 Uhr im Gemeindehaus in der Urbanstraße. Am Dienstag um 20 Uhr. Dann weisen wir darauf hin, dass während des Weihnachtsmarktes, also ab nächsten Samstag täglich außer Sonntag, 16.30 Uhr, 17.15 Uhr und 18 Uhr hier in unserer Kirche ein 15-Minuten-Bibelfilm läuft. Wir zeigen das Lukas-Evangelium in Abschnitten. Handzettel liegen draußen auf. Vielleicht verbinden auch Sie einen Besuch des Weihnachtsmarktes mit einem Besuch unserer Kurzgottesdienste hier in der Stiftskirche. Nach dem Segen setzen wir uns noch einmal, um den Hymnuschor zu hören, dem wir herzlich für seinen Dienst danken. In der Gemeinde ist verstorben und wurde in der vergangenen Woche kirchlich bestattet Frau Emilie Elisabeth Chrysler, Alexanderstraße 36, 84 Jahre alt. Unser Herr spricht: Siehe, ich komme bald. Und nun geht mit dem Segen Gottes hinein in diese Adventszeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.